Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Laver Cup ist wieder in europäischer Hand. Die beiden WTA-Turniere wurden von durchaus überraschenden Spielerinnen gewonnen und die beiden Herrenturniere, die gibt es noch nicht und oder da gibt es die Sieger noch nicht. Und die News der Woche haben ganz viele Coaching-Änderungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir werden natürlich gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie uns der Laver Cup etc. gefällt. Aber was ich sagen muss, ist, dass wir jetzt so 2-3 unruhige Wochen vor uns haben, was die Daten angeht. Das ist etwas, was ein Zugeständnis von der ATP an die ITF ist, wegen der Davis Cup Woche. Und trotzdem, es fühlt sich alles nicht richtig an.
Ja, es ist in der Tat kurios. Also die aktuellen Herrenturniere enden mitten in der Woche, dann geht das große Tausender bei den Damen mitten in der Woche los, endet aber, glaube ich, dann wiederum einen Tag später als das Herrenturnier am selben Ort, was aber auch später losgeht. Also jetzt wird ordentlich durcheinander gewürfelt. Dazu kommt ja dann auch die jetzt nicht ganz ideale Zeitverschiebung für Leute in Deutschland. Also die Turniere gehen ja wirklich teilweise richtig, richtig früh los. Weiß nicht, ob ihr dann auch mitten in der Nacht kommentieren müsst bei Sky. Aber da ist für uns häufig an Nordamerika schon ein bisschen einfacher, wenn es in den Abend hineingeht, als jetzt diese ganz frühen Nummern da in China oder so.
Ja, wir fangen immer so bei Sky so gegen 8 Uhr an beim Kommentieren. Vorher gibt es natürlich die Matches schon live, aber dann gerne mit Originalkommentar. Und wir fangen dann so gegen 8 Uhr an, weil vorher ja so richtig viele Tennisfans gibt es ja nicht, die schon um 5 Uhr auf sind und dann sich denken, Mensch, zweite Runde in Peking oder in Seoul oder in Hua Hin. Das muss ich mir aber jetzt sofort reintun. Und es gibt sie, Gott sei Dank, aber es gibt sie nicht in der Anzahl, in der das vertretbar wäre, dass man ab 5 Uhr dann morgens kommentiert. Der Laver Cup hat in dieser Woche stattgefunden und ich war vor Ort und ja, wir sprechen natürlich gleich noch darüber, wie uns der gefällt etc. Und trotzdem ist das immer noch so ein kleines bisschen Fremdkörper. Ich warte noch auf die Nachricht, dass der Laver Cup irgendwann sagt, ja, wir steigen auf 2 Jahre um, 2 Jahre im Modus.
Ich glaube, erstmal wollen sie ein bisschen Geld verdienen. Das war jetzt ja auch ganz interessant. Die Frage kam jetzt ja wieder auf. Wann ist denn was mit den Damen am Start? Gibt es sonst noch Änderungen? Und die unisono Antwort war so ein bisschen, ja, also wenn wir jetzt genug Geld verdient haben, dann, also wurde nicht ganz so direkt gesagt, aber das war damit gemeint, ja, dann können wir nochmal drüber nachdenken. Wir müssen den Laden jetzt hier stabilisieren. Und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch 3-4 Jährchen warten. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass die Vertragsverlängerung, über die wir gleich noch sprechen, mit der ATP für 5 Jahre ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir da dann nochmal einen Wechsel sehen werden. Vielleicht die Damen dazu. Die Junioren wurden jetzt ja auch in den Raum geworfen als etwas, die noch dazu stoßen könnten. Also ich würde denken, da sehen wir erstmal keine direkten Veränderungen.
Es wurde auch zwischendurch der Vorschlag von einem der Spieler gemacht, dass man vielleicht einen Doppelplatz noch mit dazu nehmen soll. Man könnte sich dann ja immer noch entscheiden, ob man den Doppelspieler mit reinnimmt. Aber das wäre vielleicht ganz schön, dann auch den Spielstress von den Topspielern dann so ein bisschen runterzunehmen. Und wenn man einen guten Doppelspieler hat, das hatte Team World jetzt ein paar Jahre mit Jack Sock dann auch, dann gibt es natürlich den einen oder anderen Vorteil. Und wenn man so das ein oder andere europäische Doppel gesehen hat an diesem Wochenende, dann möchte man ihn rüberschallmeien. Ja, es gibt ja Leute, die durchaus sehr, sehr gut im Doppeltennis sind, auch aus Europa. Und da muss man gar nicht so weit gucken. Marcel Granollers zum Beispiel, Marte Pavic, ne, die könnten da für Team Europa schon durchaus eine ganze Menge machen. Aber das ist der Laver Cup, über den wir natürlich heute noch sprechen werden. Aber wir werden gleich als erstes über die Frauen sprechen. Die haben nämlich 2 Turniere Gott sei Dank auch beendet, auch wenn es in Seoul nicht ganz und danach aussah zwischendurch und ein Tag komplett verregnet war. Und 2 Spielerinnen haben diese Turniere gewonnen, mit denen man vielleicht nicht unbedingt vorher gerechnet hatte. Jedenfalls nicht, was die Turniersiegerin in Hua Hin angeht. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. 2 Turniere gab es in der WTA-Tour in der letzten Woche und wir haben es eben schon besprochen. Glücklicherweise wurden diese beiden Turniere dann am Sonntag beendet, wie normale Turniere auch beendet werden sollen. Und nicht so ein Quatsch wie hier jetzt im Moment in China und in den asiatischen Turnieren, wo wegen des Davis Cups dann die Turniere erst am Dienstag oder Mittwoch beendet werden. Wir haben zwei Turniere gehabt und das waren die beiden Turniere in Hua Hin und in Seoul. Und in Seoul, da gehen wir natürlich als erstes hin, weil das das größere Turnier war. Es war ein WTA 500 Turnier. Hatte allerdings vorher mit sehr vielen Absagen zu kämpfen gehabt. Es hatten die vier Top-10-Spielerinnen, die eigentlich dabei waren, hätten dabei sein sollen, wie zum Beispiel Elena Rybakina oder auch Iga Świątek. Die haben abgesagt und deswegen war Daria Kasatkina an 1 gesetzt und Ludmila Samsonova an 2. Das Turnier gewonnen hat aber am Ende Beatrice Haddad-Meier, die in einem durchaus spektakulären Finale gegen Daria Kasatkina mit Satz und Break zurücklag und dann am Ende ihren vierten WTA-Titel insgesamt geholt hat, den ersten in dieser Saison und ihren größten auf jeden Fall, ihren größten Titel geholt hat. Und Haddad-Meier, die in diesem Jahr durchaus zwischendurch so ein paar Matches hatte, wo man gedacht hat, das hätte sie gewinnen müssen und vielleicht auch schon zwischendurch etwas näher dran war an einem Turniersieg, ist jetzt endlich über diese Stufe in diesem Jahr gesprungen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, jedenfalls ich, es war mal überfällig in diesem Jahr für Haddad-Meier.
Heißt das eigentlich Seoul oder Seoul?
Seoul, hätte ich jetzt gesagt.
Ich habe immer gedacht, das heißt Seoul. ja, also ich würde auch zustimmen mit dem 500er. Auf der anderen Seite hat sie natürlich letztes Jahr diese Elite Trophy gewonnen, die 750 Punkte im Ranking bringt. Aber für mich ist ein 500er eigentlich auch ein größerer Titel. Also wir lassen das mal so stehen. Und ich muss auch sagen, bevor ich jetzt das mit den beiden irgendwie weitermache, irgendwie begeistert mich das Publikum da immer total. Das ist so, das hat so einen Spaß am Tennis gucken.
Ja.
Ohne irgendwie so einen bösen Hintergedanken. Die freuen sich einfach mit. Und das, finde ich, hat man heute beim Finale wieder gesehen. Das Ding war total voll. Weiß nicht, wie viel da reinpassen. Gefühlt 7.000, 8.000. Und die haben einfach gute Laune. Und das finde ich total super. Also das ist mir schon in den Vorjahren aufgefallen. Irgendwie ist mir ein Finale sehr in Erinnerung. War vielleicht so 2017, 18, als Jelena Ostapenko da im Finale stand. Und die fanden sie total toll. Und hatten auch alle gute Laune. Also das finde ich einfach super. Freue mich auch jedes Jahr drauf, dass die dahin zurückkehren. Ja, und Haddad-Meier, oder Haddad-Meier, hatte ich jetzt auch nochmal nachgehört, auf der WTA heißt sie, glaube ich, eigentlich. Das Ding ist ja, sie hatte wirklich diesen tollen Jahresabschluss. Letztes Jahr hatte er vorher auch ein French Open Halbfinale gespielt und dieses Jahr lief gar nichts zusammen. Und dann kam dieses Turnier in Cleveland, wo sie so ein bisschen aus dem Nichts das Finale erreicht hat, hat ein Match, was sie durchaus hätte gewinnen können, vielleicht müssen, weggegeben. Und man hat gedacht, naja, gut, fällt sie da wieder so ein bisschen rein. Sie hängt ja auch bei ihrer Art von Spiel schon vom Selbstbewusstsein ab. Einfach weil das so physisch ist, weil es da so viel drum geht, steter, zäher, fitter als die Gegnerin zu sein. Und dann hat sie trotzdem in der Woche danach es dann ins Viertelfinale der US Open geschafft und jetzt hier das Turnier gewonnen. Und auf einmal würde ich sagen, ist die Saison wieder gerettet. Sie sollte auch das Jahr unter den Top 20 beenden. Da gehört sie auch hin. Sie ist für mich keine Top-10-Spielerin, aber eine, die so zwischen Platz 11 und 20 gehört und hat das hier nochmal unterstrichen. Und gerade in dem Finale, wo sie auch 1-6, 1-3 hinten lag und dann am Ende einfach es nicht mehr hergegeben hat. Und das ist ja, was sie auszeichnet, wenn sie wirklich richtig gut spielt.
Einigen wir uns jetzt auf Haddad-Meier?
Ja, also
und Haddad auf Seoul.
Und Seoul?
Ja.
Okay. Seoul und Haddad-Meier.
Ja, gut. Eins noch gerade zu dem Thema, was du gesagt hast mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, die da eine ganze Menge Spaß haben. Es ist ja im Olympic Tennis Center wird das ja gespielt, also da, wo 1988 die Olympischen Spiele auch das Tennisturnier stattfand. Der Center Court, fast 10.000 Menschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist, auch wenn es nicht das Turnier seit 1989 gibt oder seit 88. Aber da habe ich das Gefühl, dass das wirklich da was gewachsen ist.
Eben, ich finde es total cool. Man hat ja auch gesehen, da saßen ganz viele junge Leute und Leute, die einfach offensichtlich Spaß dran hatten. Und also das Turnier gibt es, meine ich, seit 20 Jahren. Und
ja, genau.
Ist mir auch irgendwie immer geläufig gewesen und hat ja auch schon ein paar coole Siegerinnen so über die Jahre gehabt. Und ich meine, wir laufen auf eine Vereinheitlichung des Tennis hin, nicht nur was die Belege angeht, sondern glaube ich auch, was die Turniere und die Städte angeht, wo es stattfindet. Und da ist natürlich die Befürchtung, dass sowas, das ja auch nicht richtig eingebettet ist in irgendwas anderes. Okay, das ist der Start zur Asien-Tour, aber es ist weder in China noch in Thailand noch in Japan, wo wir große Turniere über die Jahre gesehen haben. Also sowas kann auch gerne mal hinten rüberfallen, wenn da nicht irgendwie Leute mit Kohle oder so dahinter stehen. Und das wäre natürlich schade, wenn wir genau solche Sachen verlieren würden.
Ja, kommen wir zurück zu Hadad Meier, die das Turnier hier gewonnen hat. Und du hast es schon ein bisschen gesagt, sie hatte zwischendurch wirklich einige sehr starke Turniere. Und das Turnier hier, das können wir als eines der wirklich richtig starken Turniere dann von ihr kennzeichnen. Sie hatte in der ersten Runde freilos, in der zweiten Runde hat sie dann gegen Ayla Tomljanovic gewonnen. Ayla Tomljanovic immer so noch so ein bisschen am erst zurückkehren von ihrer langen Verletzungspause. Dann gegen Polina Kudermetova und Veronika Kudermetova hintereinander gewonnen und dabei jeweils nicht mehr als 4 Spiele pro Satz abgegeben. Und dann hat sie im Finale Daria Kasatkina besiegt. Es war also so ein bisschen, ja, das perfekte Turnier für Hadad Meier, die hier auch mit den etwas schnelleren Bedingungen relativ gut zurechtkam. Ja, auch für Daria Kasatkina waren es gute Bedingungen, aber am Ende standen dann die beiden im Finale, die dann auch mit den Bedingungen am besten klarkamen und vielleicht dann auch so ein kleines bisschen damit klarkamen, dass zwischendurch ein Turniertag komplett verregnet war.
Genau, deswegen hat Hadad Meier ja die beiden Kudermetovas quasi innerhalb von 4 Stunden besiegt. Ja. Gestern am Samstagmorgen, also Samstagmorgen unserer Zeit, hintereinander. Und das, keine Ahnung, ist wahrscheinlich so noch nie vorgekommen. Oder kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass es in irgendeiner Form so schon
vorgekommen ist. Nee, das glaube ich gar nicht.
Und das war schon eine kuriose Sache. Können wir gleich auch nochmal drüber reden. Und das Ding an Kasatkina, die hat ja in ihrer Karriere 17 WTA-Finals gespielt oder Finals bestritten. Und davon sind 11 oder würde ich 11 jetzt mal der 500er-Kategorie zuschlagen. Wir haben ja 500er in der Form erst seit ein paar Jahren und sie ist schon länger auf der Tour, aber es ist exakt ihr Ding. Und in diesem Jahr hat sie auch 5 500er-Finals erreicht, sonst ehrlicherweise nicht viel, hat auch 4 der 5 verloren. Aber wenn man jetzt so ein bisschen über sie nachdenkt und auch wenn man über Hadad Meier nachdenkt, das ist eigentlich, wo die hingehören. Die sind zu gut für 250er-Turniere, die haben im Jahr ein richtig gutes Grand-Slam-Resultat, die haben beide auch mal bei einem 1000er im Finale gestanden, sind aber eigentlich nicht gut genug, haben nicht genug in ihrem Spiel, um die absolute Weltklasse zu schlagen, aber haben hier so ein bisschen ihre perfekte Rolle gefunden. Und ja, das, was vielleicht eine Zachary über die Jahre hätte machen können, sollen, müssen, auf der Ebene, das ziehen die beiden durch und vor allem Kasatkina.
Es ist ja wirklich so, dass sie dann immer genau dann richtig stark sind, wenn die ganz Großen nicht dabei sind. So sind sowohl Kasatkina als auch Hadad Meier. Und das hat man in dieser Woche gesehen. Sie haben davon profitiert, dass das Draw vielleicht nicht ganz so gut ist. Sie müssen sich dafür überhaupt nicht rechtfertigen, weil du kannst immer nur die Gegnerin schlagen, die da sind. Das ist eine Binse, aber am Ende ist es dann doch richtig. Und es war ja doch noch immer wirkliche Konkurrenz da. Für Daria Kasatkina zum Beispiel Diana Schneider im Halbfinale, die eine fantastische Saison spielt. Marta Kostyuk war zum Beispiel mit dabei. Wir haben Kudermetova, wir hatten Ludmila Samsonova mit dabei. Also es ist ja nicht so, dass da ganz große, also ganz kleine Konkurrenz gewesen wäre und dass das ein Turnier zum Mitnehmen gewesen wäre. Nee, die mussten schon gute und in Form Spielerinnen schlagen. Und das haben sie beide gemacht und das haben sie in herausragender Art und Weise gemacht, weil weder Kasatkina noch Hadad Meier haben einen Satz abgegeben Richtung Finale. Und das ist am Ende dann ein sehr zwangsläufiges Finale gewesen.
Ja, also ich glaube, genauso kann man es analysieren und stehen lassen. Und ja, spannend darüber hinaus sind natürlich jetzt so ein bisschen die Namen, die du schon genannt hast. Diana Schneider, die haben wir jetzt gefühlt in jeder Ausgabe seit, weiß ich, 3 Monaten in irgendeiner Form erwähnt.
Allerdings.
Bei der habe ich das Gefühl, die hat auch so ein bisschen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen von Kasatkina. Und Kasatkina wird wahrscheinlich ein guter Gradmesser für sie sein. Kann sie besser sein als Kasatkina? Auch besser als was Kasatkina in ihrer Karriere schon hinbekommen hat? Dann ist es möglich, dass sie sich in die Top 10 festsetzt. Ist das nicht der Fall? Und hier, finde ich, hat man dann gesehen, was Kasatkina macht gegen Schneider. Schneider einfach immer in ungünstige Positionen gebracht. Und da hat dann Schneider auch nicht wirklich Antworten drauf gehabt. Und das wird spannend, sie an so jemand zu messen.
Daria Kasatkina also gegen Hadad Meier unterlegen gewesen. Die hätte das Match eigentlich gewinnen müssen. Ich habe so die ersten 1,5 Sätze gesehen und da war Kasatkina wirklich die deutlich bessere Spielerin und dass das am Ende so gekippt ist, das muss sie sich vielleicht dann auch ein kleines bisschen selber vorwerfen, weil das war eine große Chance da heute.
Ja, ich glaube, sie hat gedacht, sie gewinnt das, indem sie auf einen eher abwartenden Modus geht, in dem Hadatschmeier die Fehler macht. Und Kasatkina, muss man sagen, hier im Turnier ein paar Mal wirklich gutes Offensivtennis gespielt. Man assoziiert sie so ein bisschen auch wegen ihrer Schläge mit einem vielleicht eher abwartenden defensiven Tennis. Aber wenn sie richtig gut drauf ist, dann bestimmt sie, was passiert. Und dann ist sie eben auch wirklich allein durch den Topspin in der Lage, das Match zu kontrollieren und damit auch sichere Winner unterzubringen. Und der erste Satz heute sehr gut. Und dann hinten raus, hat sie, glaube ich, wirklich gedacht, Hadatschmeier gibt ihr das. Und das war nicht der Fall.
Also, Beatrice Hadatschmeier mit ihrem vierten Turniersieg, dem ersten in diesem Jahr. Und sie ist ja vielleicht dann eine Spielerin dann auch wieder für Zhuhai für das 11-20 Turnier, wenn das überhaupt stattfindet. Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall ist sie eine Spielerin, die jetzt sich wirklich unter den Top 20 dort etabliert hat. Wir müssen auch über ein paar andere Namen hier sprechen. Wir sollten auf jeden Fall über Veronika Kudermetova gewinnen, die wahrscheinlich heilfroh war, dass sie überhaupt mal wieder ein Halbfinale eines solchen Turniers erreicht hat, weil die hat nun wirklich ein katastrophales Jahr hinter sich, konnte dann allerdings davon profitieren, dass sie in der ersten Runde gegen Zhang Zhuai gewonnen hat, die ihrerseits zum 24. Mal hintereinander verloren hat. Dann nahm sie Veronika Kudermetova aus dem Turnier, dann Viktoria Tomova und dann verlor sie gegen Hadatschmeier, aber trotzdem 3 Siege am Stück für Kudermetova hat es lange nicht mehr gegeben.
Ja, jetzt die 63 im Race. Mhm. Und die war ja in den letzten beiden Jahren an den Top 10 dran. Die hatten ein ziemliches Hochrisikospiel und jetzt hatte man das Gefühl, nee, da ist so ein bisschen die Glückssträhne am Ende gewesen in diesem Jahr. Das ist dann natürlich nicht so, aber Hochrisiko hängt auf der anderen Seite viel von Selbstbewusstsein ab und auch ein bisschen vom Glück ab und auch ein bisschen davon exakt in den Momenten, wo die Belege, die in der Kudermetova liegen und die sind am Ende dann doch häufig eher schnell und der Ball springt nicht so hoch ab und da war sie in diesem Jahr nicht in Form. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass sie es in den nächsten Wochen noch rettet und zumindest unter den Top 50 das Jahr beendet und da gehört sie auch ohne Frage hin. Ich glaube, sie war ein bisschen zu hoch gerankt, als sie so knapp an den Top 10 dran war, aber so zwischen 25 und 40 oder so gehört sie schon hin, weil sie hat die Fähigkeit, auch mal große Spielerinnen in Gefahr zu bringen. Sie kann auch mal krachende Niederlagen 0-0 oder 0-1 bekommen, weil sie eben auf so viel Risiko geht, aber sie ist schon eine, bei der man jetzt nicht direkt vorher sagen kann, ja, okay, die wird halt irgendwie bei den größeren Turnieren immer das und das Resultat haben, sondern da ist eine größere Spannweite drin. Was ihr immer gefehlt hat, sind die Grand Slam-Resultate. Da ist einfach nicht viel passiert, aber auf der Tour gehört sie sicherlich zu den besseren und deswegen sollte sie ein bisschen höher im Ranking oder im Race sein und wahrscheinlich etwas niedriger im Ranking am Ende.
Ich habe die WTA Elite Trophy noch nicht gesehen im WTA-Kalender.
Ich glaube auch, dass sie abgeschafft wurde.
2024, 700 Punkte hat Beatrice Hadatschmeier letztes Jahr dadurch gemacht.
Genau, und deswegen eigentlich ein größerer Sieg als der 500er. Ja. Aber ich meine, dass die Geschichte gekoppelt war an Shenzhen und als das dann eingestampft wurde endgültig letztes Jahr, dann haben die Veranstalter auch die Kohle einkassiert und gesagt, nö, da machen wir das auch nicht.
700 Punkte geht auf jeden Fall Beatrice Hadatschmeier noch verloren. Das war ganz gut, dass sie heute mal ein 500er Turnier gewonnen hat. Über ein, zwei weitere Spielerinnen möchte ich noch gerne sprechen. Die eine ist einmal Raducanu. Die hatte hier dann mal wieder 2 Siege am Stück und der beste Sieg war wohl der gegen Peyton Stearns, weil die war in guter Form in den letzten Wochen. 7-6, 7-6 in der zweiten Runde, dann die gegen Yu Yuan. 6-4, 6-3 und dann musste sie gegen Daria Kasatkina wieder aufgeben. Sie hat hinterher wieder gesagt, sie möchte ein volles Schedule spielen in diesem Herbst. Und trotzdem, es ist halt immer wirklich so, dass es vielleicht einen Schritt vorgeht, einen Schritt zurück, zwischendurch mal 2 Schritte nach vorne, diese 2 Runden waren wirklich gut, dann wieder einen Schritt zurück. Es ist Stop and Go nach wie vor für Emma Raducanu.
Wo schätzt du, ist sie so im Race?
120?
Nee, 48.
48?
Ja.
Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Ja, eben, ich auch nicht, doch mal nachgeguckt. Und sie hatte natürlich ein paar gute Resultate. Sie hat ja auch ein paar Viertelfinals bei größeren Turnieren geholt. Also ich denke an die Rasensaison, zum Beispiel in Eastbourne. In Stuttgart stand sie, meine ich, im Viertelfinale. Hier stand sie im Viertelfinale. Das sind dann natürlich allein schon 270 Punkte, die 3 Turniere. Es ist so, und das glaube ich kann man auch sagen, dass das von außen nicht super professionell wirkt, was sie da macht mit ihren ewig langen Trainingsblöcken und dann nicht spielen und dann sich wieder verletzen. Und vielleicht ist sie am Ende auch ein Fall, wo ihr Körper nicht gemacht ist, um eine Profisportlerin zu sein. Und sie hat einfach diese goldenen 2 Wochen gehabt und hat da ihr Maximum an Talent abrufen können. Ich halte das für immer möglicher. Und ich weiß auch nicht, ob sie hingehen wird und jetzt nochmal Maximum in ihre Karriere investiert und sagt, ich hole mir jetzt einen super Coach und wir probieren das jetzt hier alles mal. Kann auch einfach sein, dass sie darauf hofft, in den nächsten 3 bis 5 Jahren Wimbledon zu gewinnen und dann sagt, na, das war's dann. Sie wird wahrscheinlich auf immer eine der kuriosesten Spielerinnen in den Top 100 bleiben und oder im Tennis bleiben. Und da passt es dann eben dazu, dass sie auf Platz 48 im Race steht und man sich fragt, ja, wie ist denn das passiert?
Ja, wie ist denn das passiert? Das ist wirklich eine Geschichte, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte das jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, aber 48 ist tatsächlich eine durchaus akzeptable Position dann ja auch für jemanden, die so selten spielt, beziehungsweise so wenige Turniere am Stück dann ja auch spielen kann.
Und immer noch 21 ist, ne?
Ja, auch das. Also. Und Grand Slam-Siegerin ist. Ja. Einen Namen möchte ich noch gerade gerne nennen und das ist Marta Kostyuk. Die hatte ich in der ersten Runde kommentiert gegen Arantxa Rus, 6-3, 6-1. Das war ein guter, solider Sieg. Dann auch gegen Heather Watson, 6-2, 6-2. Dann verlor sie gegen Diana Schneider, 6-7, 3-6. Der erste Satz war unglaublich eng, 9-7 im Tiebreak für Diana Schneider. Trotzdem habe ich gedacht, dass Marta Kostyuk, ja, man muss ja am Ende sagen, dass es wahrscheinlich ein Level ist, die beiden, Schneider und Kostyuk. Ich traue Marta Kostyuk noch ein ganz kleines bisschen mehr zu, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass ihr Körper mehr aushält als der von Diana Schneider, die, man hat immer das Gefühl, nur von Tape zusammengehalten wird.
Ja, und um das gleich mal zu unterstreichen, habe ich im Race nach oben gescrollt und da stehen im Moment Schneider und Kostyuk nebeneinander, ja, auf 14 und 15, 25 Punkte auseinander. Mhm. Und Kostyuk hatte natürlich den besseren Start in die Saison und Schneider hatte bessere zweite Drittel der Saison. Und Kostyuk hat ein enormes Talent, allein dadurch, wie viel Spielwitz sie hat, wie viel Möglichkeiten sie hat. Und ich glaube, sie ist auch eine, die sogar einen Grand-Slam-Turnier mal gewinnen könnte. Die Frage ist, was wir noch nicht gesehen haben, und die Frage ist daraus eben, kann sie das wirklich über ein Jahr, über 3, über 5 Jahre durchziehen? Muss man natürlich nicht, um ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Haben wir an Raducanu gesehen, also vielleicht reicht es. Und ich kann mir vorstellen, viele bei der WTA wünschen sich, dass sie sehr erfolgreich sein wird, weil sie natürlich super charismatisch ist, ja, auch spannende Interviews gibt, einfach ein Typ ist irgendwie, obwohl sie auch eigentlich, was ist sie, 22 und trotzdem halt schon eine Ausstrahlung hat, wie jemand, der 30 oder so ist und auch wirklich kluge Sachen zu sagen hat. Also mal gucken, was draus wird, aber es war zumindest die Saison, in der sie relativ weit oben angekommen ist und 14 fühlt sich ungefähr richtig an, würde ich sagen.
Marta Kostyuk, auch eine sehr charismatische Trainerin übrigens, mit Sandra Saniewska. Deren Zusammenspiel ist ziemlich cool, weil Marta Kostyuk zwischendurch etwas aufbrausend ist und Sandra Saniewska ist eine unglaublich coole Person. Und das Zusammenspiel der beiden dann mal zu beobachten, das macht dann tatsächlich schon mal Spaß. Das Turnier in Seoul, das hat Beatrice Haddad-Schmeier gewonnen. Das Turnier in Hua Hin in Thailand, das hat Rebecca Schramkova gewonnen. Im Finale gegen Laura Siegemund mit 6-4 und 6-4. Als erstes, bevor wir über Rebecca Schramkova sprechen, möchte ich einmal sagen, dass mir der Center Court in Hua Hin total gut gefällt. Der ist relativ unspektakulär, hat aber eine Kopftribüne zum absolut Verlieben.
Mir bleibt halt vor allem das Hotel im Hintergrund. Also, es ist ja irgendwie eine ganz kuriose Geschichte, weil das Turnier hat dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Ja, genau. Es ist auch exakt dieselbe Anlage. Ich glaube, sie wollen auch eher im Herbst das Turnier veranstalten. Und so rausgefunden, warum das so ist, habe ich noch nicht, aber es ist so.
Ja, also, sie haben im Januar, eigentlich haben sie die Januar-Lizenz, aber im September war jetzt eine Lizenz frei geworden und die hat wohl gesagt, Gott, wir haben ja die Anlage hier. Machen wir es noch einmal und vor allen Dingen ist eine Asien-Tour oder Asien-Swing, da passen wir gut rein. Und sie haben eigentlich die Lizenz im Januar.
Ah, okay.
Und für dieses Jahr ist es für den September nochmal vergeben worden.
Okay, ah, ich hätte gedacht, dass es genau andersrum ist. Mhm. Und ich habe gedacht, die gehören da diesem, das wird ja irgendeine super Anlage da sein, halt irgendwie so ein reichen Ding oder so. Aber ja, also mir gefällt es auch. Und eben, wir hatten ja bei Seoul drüber gesprochen, diese Eigenheiten, die Tour hat und dass nicht alles gleich aussehen muss und auch gleich sein zu sein hat. Und das ist ein bisschen meine Befürchtung im Tennis, dass das immer mehr passiert. Und von daher ist es ja total cool, dass es sowas noch gibt.
Ja, Also das, wie gesagt, dieser Center Court, der begeistert mich immer wieder aufs Neue. Dieser Bogen im Hintergrund an der Kopftribüne, da bin ich Fan von. Rebecca Schramkova auf jeden Fall sollten wir mal vorstellen. Nämlich sie ist schon ein bisschen älter. Sie ist 28 Jahre alt oder sie wird jetzt 28 im Oktober und spielt im Moment das beste Tennis ihres Lebens. Sie war zwischendurch schon mal kurz davor, die Top 100 zu erreichen, weil sie hat in diesem Jahr wirklich extrem gut gespielt, hat unter anderem das Achtelfinale in Rom erreicht, als sie damals unter anderem Katie Bolter und Sofia Kenin besiegt hatte. Und dann hatte sie so ein paar schlechtere Turniere. Beim US Open ist sie nicht aus der Quali rausgekommen, hatte auch vorher eher frühe Niederlagen. Und jetzt in den letzten Wochen ist das wirklich sehr stark gewesen, was sie gespielt hat. Finale in Monastir, ist ja nicht nur der ITF-Standort, sondern ist ja auch ein WTA 250 inzwischen, als sie gegen Sonny Cartel verlor. Und jetzt das vorhin das Turnier, wo sie hinter anderem, hintereinander, Mananchawa Sawankawai besiegt hat, eine Qualifikantin aus Thailand, in drei Sätzen ganz knappe Geschichte, dann Magdalena Nett, Jana Fett, Tamara Sidancek und Laura Siegemund im Finale. Das waren eine ziemlich perfekte Wochen für eine ja spät aufkommende Spielerin.
Ja, wäre ja eigentlich eine für die Challenger-Corner, ne?
Ja.
Also so ewig schon unterwegs und klar, der Name hat mir auch was gesagt, aber ich hatte dann jetzt auch nochmal ein bisschen rumgelesen und dann stößt man ja sehr früh auch auf die Geschichte, die die Worldfeed-Kommentatorin wahrscheinlich dreimal diese Woche erzählt hat, die mit dem Auge, kennst du die?
Nee.
Völlig abgefahren. Die ist geboren worden und ist quasi auf dem linken Auge fast blind. Und hat dann mit dem Tennis angefangen, weil die Annahme war, okay, dadurch könnte sie da die Sehkraft wieder bekommen. Und die hat sie aber nie bekommen. Sie spielt jetzt also quasi, sie kann auf dem rechten Auge voll sehen und auf dem linken quasi gar nicht und spielt so Profi-Tennis. Also völlig abgefahren, wenn man da so drüber nachdenkt. Und gibt so ein paar Interviews von ihr und so und sie kommt, würde ich sagen, sehr ernsthaft rüber. Jetzt nicht negativ, aber eben schon eine, die so weiß, was sie will und bei der man ja auch ein gewisses Schlagtalent sieht, aber da sind auch schon so ein paar wilde Sachen im Spiel drin und ich kann mir vorstellen, dass da der Grat ja doch etwas schmal ist zwischen ich bin in der Lage, länger in Ballwechseln drin zu bleiben und den dann auch sicher nochmal unterzubringen und nee, mir gelingt das nicht und dass das ein Unterschied zwischen 150 und 50 im Ranking ist. Und das Interview, wo sie das nochmal, ich glaube, gegenüber der WTA auch mit dem Auge gesagt hat, da war von ihr der Satz drin, I want to be someone. That's why we do this sport, to be someone. Da habe ich gedacht, wow, das ist schon eine relativ klare Perspektive drauf. Und cool, dass sie das für sich so klar hat. Und jetzt würde ich sagen, ist sie immerhin eine Spielerin, die einen WTA-Titel gewonnen hat.
Sie hat mit dem Handicap, was sie dann ja hat, dass sie auf dem einen Auge nicht so gut sieht, hat sie ja trotzdem eine Karriere daraus machen können. Wir haben es ja durchaus ein oder zweimal schon in der Karriere gehabt. Die britische Spielerin, die
Francesca Jones.
Ja, Fran Jones, die an beiden Händen tatsächlich nur vier Finger hat oder drei Finger sogar nur, spielt auch mit einem Handicap ziemlich weit oben in der Weltrangliste. Und jetzt haben wir Rebecca Schramkova und vor allen Dingen spielt sie ein enorm gutes Power-Tennis, was mir extrem gut gefallen hat in dieser Woche. Und ich habe das Match gegen Laura Siegemund heute Morgen gesehen und ich habe das Match gegen Tamara Sidancek gesehen und da hat sie mich schon sehr überzeugt. Und auch letzte Woche in Monastir habe ich ein, zwei Matches von ihr gesehen. Das ist Power-Tennis und das ist Tennis, was, wenn es funktioniert, wirklich sehr druckvoll aussehen kann.
Ja, und jetzt mit den beiden Siegen hintereinander und den Punkten sollte sie sich eigentlich auch in den Top 100 festsetzen für ein Jahr, wenn jetzt nicht allzu viel schief läuft. Und ich kann mir vorstellen, dass sie eine ist, die, wenn sie jetzt eben dauerhaft mal aus den Challengern raus ist, sich auch auf der Tour etablieren sollte. Weil ich gehe davon aus, dass wir so ein bisschen streaky Resultate von ihr sehen werden. Also, dass es mal für drei, vier Wochen am Stück läuft und dann aber auch für mehrere Wochen nicht. Und das reicht aber normalerweise, wenn einem so vier bis sechs solcher Wochen auf der Tour gelingen, weil der Punktunterschied zu den Challengern dann einfach so groß ist, dass es dann reicht, um sich oben festzusetzen. Und ich würde sagen, vom Schlagtalent sollte das reichen. Das ist jetzt keine kommende Top 10 und auch keine kommende Top 20 Spielerin, würde ich sagen. Aber dass sie sich irgendwie so in den Top 80 festsetzt und noch zwei, drei Jahre Grand Slams spielt, das halte ich doch für möglich, würde ich sagen, nach dem, was wir jetzt von ihr gesehen haben.
Rebecca Schramkova gewinnt also dieses Turnier in Hua Hin. Die Finalistin war die Oma, wie sie sich selber bezeichnet. Laura Siegemund. Laura Siegemund hat hier wirklich ein enorm gutes Turnier gespielt und hat gegen Alicia Parks in der ersten Runde gewonnen. Dann gegen Ji Yuwang, da müssen wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, über das Match. Dann gegen Rebecca Masarova und dann gegen die Qualifikantin Ariane Hartono. Sie hat ein bisschen davon profitiert, dass Diana Jastremska, die an 1 gesetzte, ausgeschieden war. Und dass Jin Ji Yuwang vielleicht auch gegen Rebecca Masarova ausgeschieden war. Aber auch hier gilt, es ist, du kannst nur die besiegen, die da sind. Und Laura Siegemund hat einen perfekten Job daraus gemacht. Sie ist jetzt ab morgen, also wo wir aufnehmen am Sonntag, am Montag wieder die Nummer 1 in der deutschen Tennisspielerinnen. Und nachdem sie Anfang letzten Jahres gesagt hat, naja, eigentlich will ich mich wieder auf die nur auf die Doppeltour konzentrieren, steht sie relativ dick drin in den Top 100.
Ja, und ich meine, sie wird ja mal so eine Karriere wahrscheinlich haben, so Motivationsspeakerin, irgendwie für 5.000 Euro irgendwelchen Managern bei Benz oder so erzählen, wie sowas läuft. Und da kommt das natürlich gut, irgendwie 60 Wochen Nummer 1 im deutschen Tennis gewesen oder so. Und sie ist halt mit allen Wassern gewaschen, das wissen wir auch. Und ist ja neben dem Court, würde ich jetzt mal sagen, so wie wir sie erlebt haben, eine nüchterne, reflektierte, auf dem Court kann es auch mal abgehen und weiß das alles für sich zu nutzen und hat sich hier, würde ich nochmal einfach durchgearbeitet. Also ist ja ein kurioses Turnier dahingehend, wir können vielleicht nochmal über das Match gegen Wang sprechen, die 4:09 meine ich. Und dann Sidanche gegen Polroska, was waren es, 3:42 oder so hinterhergelegt bei, was waren es, 28 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit. Also ich denke, das hat dazu beigetragen, dass die Matches so langsam waren, aber es ist natürlich schon vollkommen kurios, sowas mitten in einem Turnier zu haben und wie sie sich hier gegen wirklich verschiedene Gegnerinnen durchgearbeitet hat, Respekt. Bei Schramkova, denke ich, war dann einfach doch ein bisschen zu viel Power da. Die hat auch eine Rückhand, die gut mit dem Slice umgehen konnte und trotzdem, eben, es wird dem Portfolio helfen, dass sie jetzt wieder auf der Nummer 1 im deutschen Damen-Tennis zurück ist.
Lass uns mal gerade über das Match gegen Ji Yuwang sprechen, weil als ich das getwittert habe, da gab es dann doch den ein oder anderen Widerspruch und als die WTA von dem Match berichtet hat, gab es dann auch die ein oder andere Beschwerde. Laura Siegemund und Ji Yuwang haben über 4 Stunden gespielt. Das war das längste Match seit 2011, damals Svetlana Kuznetsova bei den Australian Open gegen Francesca Schiavone und damals noch ohne Match-Tiebreak am Ende. Und Laura Siegemund führte im dritten Satz mit Break vor, hatte bei 5-4 die Möglichkeit zum Match auszuservieren, ließ sich dann das Break oder kassierte dann das Break und dann nahm sie sich einen Medical Timeout und gewann dann den Tiebreak mit 7:1 und da wurde sehr viel Unsportlichkeit ihr vorgeworfen und ich glaube auch, dass das nicht der schönste Stil ist. Ich kann es halt überhaupt nicht beurteilen, ob sie wirklich was hatte oder ob sie nichts hatte. Es war vorher nicht sichtbar und andererseits und trotzdem muss ich dann auch sagen, naja, sie nutzt die Regeln, so wie sie da sind.
Ja, ich glaube, das Ding ist ja, sie macht das halt, seitdem sie so ein bisschen ihren Durchbruch geschafft hat. Und ich glaube, sie würde dazu halt auch sagen, gehört zum Tennissport dazu. Ich sehe da jetzt kein großes Problem. Ich weiß nicht, wie wohl gelitten sie unter ihren Kolleginnen ist. Wir hatten ja auch die ganze US Open-Geschichte. Da hat sich ja das Publikum dann auch gegen sie aufgelehnt fast. Und ich würde mal tippen, dass das manche im Tennis nicht toll fanden und andere sich gedacht haben, naja, jetzt kriegst du es halt auch mal zurück. Aber Tennis ist am Ende ein Egoisten- und Individualistensport und da zieht sie ihr Ding durch. Und ich glaube nicht, dass sie da jetzt irgendwelche großen Gewissensbisse hat. Und es ist so ein Fall von, nehmen wir jetzt mal ein Herrenäquivalent, Medvedev, der neben dem Court auch ein total netter Typ ist. Einige stören sich an seiner Art auf dem Court und andere halt überhaupt nicht. Und mit Siegemund wird es sehr ähnlich sein. Und da ist es, glaube ich, eine Frage der Perspektive, wie man sie jetzt findet. Und eben, neben dem Court ist sie total anders, aber ist bei Medvedev zum Beispiel auch der Fall.
Pressekonferenzen übrigens sind mit ihr immer sehr, sehr lebhaft und sehr lustig. Also das kann ich dann aus eigener Erfahrung dann sagen. Rebecca Schramkova hat auf jeden Fall gegen Laura Siegemund mit 6:4 und 6:4 gewonnen und am Ende war vielleicht dann auch die Kraft nicht mehr unbedingt da von Siegemund, die hier das längste Match seit 2011 auf der WTA-Tour gespielt hat und das vierte Match überhaupt, was länger als 4 Stunden gedauert hat. Oder das viertlängste Match war es, Entschuldigung, das viertlängste Match der WTA Open Era. Und das war das Turnier in Hua Hin. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über den Laver Cup sprechen und die beiden Turniere, die noch nicht beendet sind, in Guangzhou und Chengdu. Und der Laver Cup dagegen ist gerade in diesem Moment zu Ende gegangen, wo wir aufnehmen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Europa hat den Laver Cup wieder zurückgeholt. Nach zwei Niederlagen, vor allen Dingen die Niederlage letztes Jahr mit dem 2:13, hat wohl doch sehr geschmerzt, haben sie in diesem Jahr mit 13:11 gegen Team World gewonnen. Und am Ende steht das Team rund um Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov, steht da und kann sagen, jo, wir haben den Wettbewerb wieder zurückgeholt. Und bevor wir über das Sportliche sprechen, müssen wir über das Drumherum sprechen, beziehungsweise über ja eigentlich alles, was den Laver Cup so kontrovers macht. Wir haben in jedem Jahr quasi darüber gesprochen, wie wir den Laver Cup finden. Wie fandest du ihn in dem Jahr? Beziehungsweise wie findest du den Laver Cup überhaupt?
Ist mir egal. Ich habe es jetzt in diesem Jahr halt wirklich gemerkt. Also für mich waren die beiden WTA-Turniere, über die wir jetzt gesprochen haben, und die ATP-Turniere, die nicht zu Ende sind, sind für mich einfach wichtiger und interessanter, weil sie einen sportlichen Wert haben. Und der Laver Cup ist halt was, dem kann man einen sportlichen Wert zuschreiben, aber man muss es nicht. Und ich hatte einen Artikel jetzt übers Wochenende auf der Laver Cup-Seite gelesen, wo das Ganze so ein bisschen dargestellt wurde als ein Zusammenkommen der ehemaligen und aktuellen Generationen und einer Weitergabe von Wissen. Und habe ich mir so ein bisschen gedacht, naja, aber wenn das jetzt der Hauptzweck ist, dann könnt ihr das ehrlich auch einfach alleine machen und organisiert doch irgendwie eine Woche, wo ihr irgendwie auf irgendeine Insel fahrt. Also dafür müsst ihr jetzt nicht sowas machen. Und ich glaube, da schwingt bei mir auch schon einfach so ein gewisser Ärger mit, dass ich mir denke, diese Preise, die wir auch in anderen Jahren gesehen haben, die sind halt nur Unverschämtheit. Also klar, es ist eine Exhibition und das sollten wir dem zuschreiben. Aber an sich sollte das Ziel ja sein, dass Tennis nicht mehr so ein elitäres Ding ist. Und ja, also für mich passt das einfach alles nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns zuhören, da ist ein sehr gutes, unterhaltsames Wochenende fanden. Und das gestehe ich auch zu. Merke allerdings, dass mich das immer weniger abholt und bei mir auch einfach einen gewissen Ärger als jetzt eine Bewunderung oder so hinterlässt.
Ich war ja jetzt vor Ort, also zwei Tage nur. Ich bin am Samstag wieder zurückgefahren und ich habe den in Anführungszeichen Hokuspokus so ein kleines bisschen mal mitgemacht. Und was ich festgestellt habe ist, und was ich den Spielern die ersten Jahre nicht so richtig abgenommen habe, dass sie wirklich dieses Ding gewinnen wollen. Das habe ich ihnen in diesem Jahr sogar abgenommen, weil der dritte Tag, der heutige Tag, war sehr spektakulär und der war wirklich gut anguckbar, auch sportlich gesehen, weil wir haben ein klasse Doppel gesehen von Casper Ruud und Carlos Alcaraz, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir haben ein tolles Match zwischen Alexander Zverev und Francis Tiafoe gesehen. Wir haben ein tolles Match zwischen Ben Shelton und Daniil Medvedev gesehen und der dritte Tag war wirklich gut. Aber ich habe am ersten Tag nachmittags in der Session gesessen und habe gedacht, und dafür haben die Menschen jetzt hier 60, 70 weit dreistellige Beträge ausgegeben für diese Tagessession. Casper Ruud gegen Francisco Cerundolo und Stefanos Tsitsipas gegen Thanasi Kokkinakis. Das waren zwei absolut langweilige Matches und es wollte auch überhaupt keine Stimmung aufkommen. Abends, das Match von Grigor Dimitrov gegen Alejandro Tabilo war gut, war in Ordnung. Das Match von Taylor Fritz, Ben Shelton gegen Carlos Alcaraz, Alexander Zverev war in Ordnung und dafür hat es sich vielleicht sogar wieder gelohnt, aber die Nachmittagssession war ein absoluter Langweiler. Das Drumherum fand ich okay, diese Fanzone, die es draußen gab, also da, wo Zuschauerinnen und Zuschauer dann in Strand liegen konnten, um sich die Matches anzugucken, wo es ein bisschen so ein Mitmachteil gab, das fand ich alles in Ordnung, das fand ich alles wirklich gut, aber du hast es gesagt, die Preise sind einfach unfassbar. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir in San Francisco im nächsten Jahr da in irgendeiner Weise eine Mäßigung erleben werden.
Nee, ganz im Gegenteil. Und wahrscheinlich sollte jeder, der da aufgetaucht ist am Freitagnachmittag, wenigstens ein Selfie mit Federer bekommen. Also für die Preise. Das Ding ist ja auch, also die Zahlen, meine ich, hatte Oleg hier, dieser Anna K. Forever Twitter-User, gepostet. Ich meine, er war es mit, wie viel Gewinn und Verlust es gemacht hat. Und die Veranstaltung hat ja in den ersten paar Jahren richtig Kohle gemacht. Jetzt natürlich während Corona eher Geld verloren, aber ab dem nächsten Jahr sollen die Millionen wieder fließen. Und es ist schon ziemlich krass. Also in den Plusjahren, meine ich, ging es fast Richtung 20 Millionen. Und jetzt waren aber auch teilweise fast an zweistellige Millionenbeträge an Verluste drin. Also der Umsatz, der ist groß, damit solche Gewinne und Verluste kommen können. Und klar, da wird auch ein bisschen Fernsehgeld drin sein. Aber ich vermute mal, das wird auch zu einem Gutteil wieder an die Spieler fließen. Die werden nämlich hierfür fürstlich entlohnt werden. Und das heißt, sie werden das einfach über eine Verknappung der Tickets hinbekommen. Und klar, die Leute zahlen. Sie gehen ja jetzt auch wirklich in den letzten Jahren in Märkte rein, die Kohle haben, wobei Berlin sie ja eigentlich nicht hat. Hat mich verwundert. Aber Berlin liegt natürlich zentral für jetzt wohlhabende Leute auch aus anderen Teilen Europas, die dahin fliegen können und dann halt die garantierte Chance haben, ein paar Topspieler zu sehen.
Was ich gehört habe, ist, dass in dieser Uber Arena in Berlin, die ja jetzt auch noch nicht so alt ist, 15, 20 Jahre alt ist die, dass dieses Event, diese drei Tage Laver Cup, das Event mit dem höchsten Umsatz ever waren für diese Uber Arena. Also es ist ein Drei-Tages-Event. Ist ein Drei-Tages-Event gegenüber anderen Konzerten oder so, aber es ist das Highest-Grossing-Event gewesen in der Uber Arena in der Geschichte.
Ja, aber da sind doch auch so Final Four der Euroleague und so, ja, ne? Genau. Also da kommen ja auch Leute, die, klar, wahrscheinlich jetzt nicht die Kohle zahlen, aber weiß ich, wahrscheinlich auch mehr als ein Bier trinken. Aber ja, das, ich meine, du hattest mir auch erzählt, dass alle Sponsoren von Federer vor Ort sind.
Alle.
Und wer ist einer der größten Sponsoren? Monet. Und das passt natürlich einfach zum Laver Cup, ne?
Ja. Rolex war mit dabei, dann On, das Turnierheft, was ich dann ja auch, was ich auch als quasi Pressegeschenk da bekommen habe, ist auch voll mit Werbung, nur mit Federer und auch die Werbung, die da in Videos und so über die Bildschirme lief, alles rund um Roger Federer. Der war natürlich da, der war alle drei Tage da und hat so ein bisschen dann auch die anderen großen Namen angezogen. Dirk Nowitzki war da, Boris Becker war da, Anna Wintour war da, natürlich die beste Freundin von Roger Federer und die ja so ein bisschen Tennis-Edelfan, dann Rod Laver war vor Ort und das war am Ende insgesamt so ein bisschen, stelle ich einen der ganzen großen Promis, alle haben einen Cointoss gemacht, Dirk Nowitzki zwischen Taylor Fritz und Alexander Zverev, die ja beide nicht klein sind, aber sie sahen sehr klein gegenüber Dirk Nowitzki aus. Ich hatte auch das Gefühl zwischendurch, dass das Drumherum ein bisschen wichtiger war als das, was auf dem Platz war. Jedenfalls zu der Zeit, wo ich da war. Der heutige Tag, wie gesagt, da lasse ich nichts drauf kommen. Das war tolles Tennis und das war wirklich spannend und man hatte den Leuten angemerkt, dass sie das dann auch gewinnen wollten. Und wenn man hört, wie Daniil Medvedev zum Beispiel darüber gesprochen hat, dass er wirklich so ein bisschen traurig war ob seine eigene Leistung. Kasper Rüth gesagt hat, er war peinlich berührt ob seiner Leistung. Da kann ich das denen schon abnehmen inzwischen, dass sie sagen, ja, es gibt uns ein bisschen was, dieser Wettbewerb und über die drei Tage als Mannschaftswettbewerb und so. Aber ich glaube auch, dass sie im großen Tennisgeschehen des Jahres, dass das eher eine Woche ist, wo man sagen kann, ja gut, haben wir jetzt gemacht und jetzt geht's aber wieder weiter. Es geht jetzt in Asien weiter mit den großen Turnieren.
Naja, und die Kuriosität, die dann ja auch so ein bisschen durch die Mainstreaming-Medien gegangen ist, war ja, dass eben die Diskussion diese Woche aufkommen, ist die Tennissaison zu lang, wird zu viel gespielt und du hattest mir auch ein Transkript zukommen lassen mit der Pressekonferenz von Zverev von gestern, wo, ich weiß nicht, ob es ein Journalist oder Journalistin war, aber jemand ihn gefühlt 10-mal hintereinander gefragt hat, ob die Saison nicht zu lang ist. Ich meine, er wird jetzt nicht sagen, ja, das hier ist halt irgendwie ein Gurkenwettbewerb, der niemand interessiert. Natürlich gebe ich mir hier keine Mühe, weil für ihn ist wichtig, er wird da sehr gut für bezahlt werden. Für ihn ist das eine super Sache. Aber es passt natürlich nicht zu der generellen Diskussion. Und die werden wir erst recht bekommen, wenn wir diese Geschichte da in Riad im Oktober haben, diese King Six irgendwas Exhibition und so.
Six King Slam.
Ja, so heißt das Ding. Und das ist halt so, ja, man merkt dieses Auseinanderdriften im Tennis-Moment sehr krass irgendwie. Und bin gespannt, wie das am Ende alles ausgeht, aber fand es kurios, dass diese Diskussion beim Laver Cup aufgekommen ist, der an sich ja wirklich null sportlichen Wert hat.
Man kann übrigens Alexander Zverev viel vorwerfen, allerdings kann man ihm nicht vorwerfen, dass diese Beschwerde, dass die Saison für ihn zu lang ist, dass er die erst in diesem Jahr bringt, 2018 bei den ATP Finals, glaube ich, haben wir das erste Mal von ihm diese Beschwerde gehört. Und auch dieses Mal, er wird wahrscheinlich auf Peking verzichten, weil er in dieser Woche schon wieder krank war. Er weiß auch noch nicht, ob er den Davis Cup spielen wird, aber man hat ihm zwischendurch schon angemerkt, dass er auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht und auch vielleicht ein bisschen auf der Felge geht nach der langen Saison, vor allen Dingen die für ihn dann noch ein bisschen länger war. Dann lass uns doch noch mal gerade über ein bisschen über Sportliche sprechen. Wir müssen ja nicht jedes Match durchgehen, aber wir können ja mal über Gewinner und Verlierer dieser drei Tage sprechen. Und ein Gewinner und ein MVP, den müssen wir, glaube ich, so nennen, das ist Carlos Alcaraz gewesen. Heute hat er mit Casper Ruud an der Seite von Casper Ruud, den hat er durchgezogen und an dem ist Casper Ruud dann auch gewachsen. 6-2, 7-6 im Doppel gegen Ben Shelton, Francis Tiafoe. Dann hat er sein Einzel, das letzte Einzel gewonnen, um den Laver Cup nach Europa zu holen. 6-2, 7-5 gegen Taylor Fritz. Gestern hat er gegen Ben Shelton mit 6-4 und 6-4 gewonnen. Nur das Doppel hatte er mit Alexander Zverev verloren. 6-7, 4-6 gegen Taylor Fritz und Ben Shelton. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieser lange, lange Kater von Carlos Alcaraz nach Paris, nach den Olympischen Spielen, dass der so ein bisschen weg ist.
Ja, also eine Sache, die wir hier auch noch vorausschicken müssen, aus meiner Sicht, aber du wirst es besser sagen können, waren das langsame Bedingungen.
Sehr langsame Bedingungen.
Das liegt ihm natürlich. Also wahrscheinlich bestes Turnier des Jahres Indian Wells für ihn, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht Madrid, müssen wir mal gucken, aber eigentlich Indian Wells. Und das hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Indoor Indian Wells. Also ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel daraus lesen würde, dass er gegen dieselben Spieler in Turin gewinnen würde oder auch in Bercy gewinnen würde. Da würde ich ihn hinter Spielern sehen, die hier auch angetreten sind und auch hinter Sinner sehen. Aber vielleicht überrascht er mich da positiv. Aber er hat halt, wie ja schon in der Vorwoche beim Davis Cup, auf jeden Fall frischer gewirkt, gute Leistungen gebracht. Und er hatte ja schon in der vergangenen Saison nach der Niederlage in Cincinnati, auch diesem Ewig-Finale, da beim Masters-Turnier einen totalen Durchhänger über mehrere Monate gehabt und ist ja eigentlich jetzt so richtig wieder in Form gekommen, dieses Jahr um Indian Wells herum. Und da muss man sagen, das scheint in diesem Jahr anders zu sein. Und dann müssen die anderen natürlich ein bisschen aufpassen, weil das ist immer noch mindestens die 1B der Welt, wenn der so auftritt. Und ich würde auch sagen, er und Shelton, das waren so ein bisschen die Hauptakteure des ganzen Laver Cups. Shelton allein, weil er so häufig angetreten ist. Und wahrscheinlich deren Match auch so einer der Höhepunkte der Woche hier gewesen, gestern am Samstag in der zweiten Nachmittagssession. Und Chapeau an Alcaraz. Er hat die Rolle angenommen, die man von ihm erwarten konnte. So der Hoffnungsträger des Herrentennis und hat das komplett erfüllt.
8 Punkte hat er am Ende gemacht. So viele Punkte hat ein einziger Spieler beim Laver Cup noch nie gemacht und er war der klare MVP und er hat die besten Matches gehabt und das, was er gestern mit Ben Shelton zwischendurch veranstaltet hat und Ben Shelton hat gut gespielt, das war wirklich atemberaubend zwischendurch und du hast es gesagt, dass er wahrscheinlich bei den US Open nicht in der Form so aufgetrumpft wäre oder mit den Bedingungen von den US Open bei diesem Laver Cup nicht so aufgetrumpft wäre, aber es war schon erstaunlich, wie gut er an diesem Wochenende war und also er ist natürlich der klare MVP an diesem Wochenende gewesen. Gewinner natürlich, du hast es gerade gesagt, ist Ben Shelton. Ben Shelton hat an diesem Wochenende vielleicht so ein kleines bisschen eine Hürde überwunden, auch in der Wahrnehmung von ihm. Er galt immer und gilt natürlich als ein Spieler, der sehr flashy ist, der diesen starken Linkshänderaufschlag hat, der eine gute Vorhand hat, aber der vielleicht nicht konstant genug ist und der noch genügend Schwächen hat. An diesem Wochenende fand ich, war er extrem gut. Er hat das Doppel gewonnen mit Taylor Fritz am Tag 1, dann im zweiten Tag gegen Carlos Alcaraz verloren, hat abends das Doppel gewonnen. Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas, wer die beiden zusammengestellt hat in einem Doppel. Boah, das war schwach.
Und dann, ganz kurze Frage, weil ich es nicht verstanden habe. Warum durfte Struff da nicht rein? Struff ist dann 10-mal besserer Doppelspieler als Ruud.
Weil er zu dem Zeitpunkt nur Alternate war. Also,
das heißt, die hätten ihn nicht einfach reinziehen können.
Nee, dann hätte Casper Ruud oder Stefanos Tsitsipas wäre dann weg gewesen. Es hätte eine verletzungsbedingte Aufgabe geben müssen. Und die Regel ist ja so, dass alle sechs auf jeden Fall in den ersten zwei Tagen einmal einzeln spielen müssen, alle sechs Spieler. Und da Stuff nur der Ersatzspieler war, durfte er dafür nicht eingesetzt werden. Und jedenfalls Ben Shelton und Alejandro Tabilo haben das Doppel gewonnen. Und heute war Ben Shelton gegen Daniil Medvedev ein Dreiviertelsätze lang der schwächere Spieler und hat es dann noch so gedreht und hat 10-7 diesen Match-Tiebreak gewonnen. Das war eine richtig, richtig gute Nummer von Ben Shelton, der extrem angestrengt wirkte am Ende, der 5 Matches gespielt hat in diesen 3 Tagen, aber dem man von der ersten bis zur letzten Sekunde abgenommen hat, dass er Bock auf diesen Wettbewerb hatte. Genauso wie Francis Tiafoe übrigens. Francis Tiafoe, der sich selber als der Klebstoff dieses Teams bezeichnet und das wieder unter Beweis gestellt hat.
Ja, und Shelton kommt ja aus dem College, also der kennt exakt solche Sachen. Und ich glaube, allen, die irgendwie so ein bisschen Herrentennis verfolgen, ist klar, wenn Shelton es in die Top 5 oder so schafft, dann ist er wahrscheinlich wirklich, kommt er nur an Alcaraz nicht vorbei, was die Popularität angeht. Also klar wird er auch auf eine gewisse Weise Leute spalten, aber ich glaube, viele werden den auch toll finden. Und ich bin sehr gespannt, ob er so ein bisschen in der Tiafoe-Rolle kleben bleibt. Tiafoe ja auch, Riesenausstrahlung, cooler, lockerer Typ, aber eben es nie konstant in die Top Ten geschafft. Und ich glaube, wenn Shelton das schafft, dann wird er nicht nur im US-Markt ein Superstar, sondern auch in Europa und in Asien. Also da bin ich mir wirklich ziemlich sicher, dafür ist er einfach zu locker und sieht ja auch irgendwie sehr lässig aus. Also ein super Sportler und für ihn, ich glaube, also schon perfekt geschrieben war das hier eine Hürde, auch eine große Bühne und mal schauen, was aus dem wird. Sie werden im ATP-Headquarter irgendwo in Florida auf jeden Fall hoffen, dass er es schafft, als sich da oben zu etablieren.
Er hat ja nicht nur an diesem Wochenende seinen Aufschlag gezeigt und eigentlich sind das nicht unbedingt seine Bedingungen hier gewesen, dieser ganz langsame Hardcourt. Aber er hat Surf and Volley gespielt, er hat kreativ gespielt, er hat die Vorhand zwischendurch so richtig laufen lassen, wo man gedacht hat, wow, das ist eine fantastische Vorhand, das ist ein fantastischer Schlag. Er hat in den Rückhand-Slice-Rallies mithalten können und sogar Akzente setzen können. Also der Auftritt von Ben Shelton in diesem Wochenende war wirklich enorm gut.
Kann man nur sagen. Also eben für mich klare Nummer 2 an diesem Wochenende hinter Alcaraz.
Alexander Zverev hat an diesem Wochenende so ein bisschen den Gastgeber gespielt. Er ist der deutsche Spieler. Natürlich war Jan-Lennard Struff auch dabei, aber Jan-Lennard Struff hat dann nur die Nebenrolle gespielt als Alternate-Spieler. Und Alexander Zverev hat bis heute Nachmittag, Ende des zweiten Satzes, als er Break zurücklag im zweiten Satz gegen Francis Tiafoe, so ein bisschen wie der Ritter der traurigen Gestalt ausgesehen. Und es hätte dann so ausgesehen, als ob er und Daniil Medvedev diesen Pokal verloren hätten. Hätte Zverev gegen Francis Tiafoe verloren. Aber er hat sich an seinem eigenen Schopf nochmal aus dem Sumpf gezogen und hat dieses Match gegen Francis Tiafoe in 3 Sätzen gewonnen. Im Match-Tiebreak mit 10-5, 6-7, 7-5, 10-5. Seine Bilanz gegen Tiafoe ist jetzt bei 8-1. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Fast jedes Match war eng zwischen den beiden. Also für Zverev ist das nichts Selbstverständliches, dass er dieses Head-to-Head so klar anführt. Aber am Ende steht er da und ist ein guter Gastgeber gewesen und ist ein erfolgreicher Gastgeber gewesen, hat den wichtigen quasi Ausgleich geholt für das europäische Team. Er hat diese Woche wieder mit Krankheit zu kämpfen gehabt und ansonsten sportlich gesehen war das nicht der allerbeste Auftritt von ihm, aber das hier dürfte ihm am Ende sehr viel Selbstvertrauen gegeben haben und vor allen Dingen die Stimmung heute im Match gegen Francis Tiafoe, hat er selber gesagt, hat er wahrscheinlich noch nicht so häufig gehabt in seinem Leben in Deutschland.
Ich konnte es leider nicht so eng verfolgen, weil ich unterwegs war. Ich war heute sehr auf die Highlights angewiesen. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Er wird so froh, glaube ich, gewesen sein, dass er das noch umgebogen hat, weil es eben vorher zweimal jetzt nicht so gut gelaufen war. Er ist jetzt nicht der begnadetste Doppelspieler und Alcaraz ist ein wesentlich weniger begnadeter Doppelspieler zu diesem Zeitpunkt. Also das war, glaube ich, nicht überraschend, dass sie das verloren haben. Fritz ist im Moment auf jeden Fall ein schlechtes Matchup. Könnte auch sein, dass der ein schlechtes Matchup bleiben wird. Kann einfach sein, dass das irgendwie so der neue Medvedev für ihn wird. Werden wir dann im nächsten Jahr sehen. Und eben, du hast das gegen Tiafoe beschrieben, der sollte ihm auch liegen, glaube ich, alleine, weil er ein stabileres, zuverlässigeres Spiel hat als Tiafoe. Aber Tiafoe in so einer Umgebung kann natürlich mal total aufblühen. Und ich vermute fast, hätte Zverev das Break da bei 6-5 nicht geholt, dass er das dann im Tiebreak des zweiten Satzes verloren hätte. Also ist jetzt mal meine Annahme. Ich glaube, da war nervlich schon nah dran. Jetzt reicht's aber auch.
Also Zverev hatte im zweiten Satz, hatte er wirklich 4 oder 5 Satzbälle, bevor er den letzten Satzball dann verwandelt hat. Er hat so ein ganz kleines bisschen Mithilfe auch noch bekommen von Francis Tiafoe, der ab dem 4-3, als er mit Break geführt hat, dann wirklich die Vorhand nicht mehr richtig getroffen hat und diverse Fehler gemacht hat. Aber das war ein sehr unterhaltsames Spiel und vor allen Dingen, es war zu dem Zeitpunkt dann ein intensives Match und es war vielleicht das intensivste Match an diesem kompletten Wochenende. Alexander Zverev darf sich dann jetzt auch zu den Gewinnern zählen. Wir müssen noch über 1 oder 2 Spieler sprechen, die wir, na, können wir sie Verlierer nennen, aber sie sind einfach nicht an diesem Wochenende so richtig aus sich rausgekommen. Daniil Medvedev zum Beispiel hatte ein gruseliges Wochenende, das müssen wir, glaube ich, in aller Deutlichkeit so sagen. Er hat am ersten Tag nicht gespielt, hat am zweiten dann gegen Francis Tiafoe verloren mit 10-5 im Match-Tiebreak, hat heute gegen Ben Shelton mit 7-10 im Match-Tiebreak verloren, hat hinterher davon gesprochen, dass das wohl eins der schlechtesten Matches seiner Karriere gewesen sei. Dazu hätte er eigentlich disqualifiziert werden müssen heute im Match gegen Ben Shelton, als er einen Schläger so warf, dass der ins Publikum ging, beziehungsweise ganz unten ins zu den Leuten, die vielleicht noch zum Turnier gehören, aber am Rande sitzen. Hätte er da jemanden getroffen, wäre er auf jeden Fall disqualifiziert worden. So
also
ist er
gelten
haarscharf.
Dieselben Regeln beim, also ja. Ich habe es nicht gesehen, aber gelten.
Ah, okay. Ist ein ATP-Turnier.
Okay,
ja, deswegen,
stimmt.
Und deswegen sind es die gleichen Regeln und das Team World hat auch gesagt, warum wird er nicht disqualifiziert? Und da hat man dann gesagt, nein, es bleibt bei dieser einen Verwarnung und ja, am Ende steht dann trotzdem 2 Niederlagen für Medvedev plus er durfte im Doppel Gott sei Dank nicht ran, muss man dann auch so sagen, aber er
hat
muss...
Kaspar Ruud für ihn übernommen.
Ja, er muss zu den Verlierern gezählt werden hier von diesem Wochenende.
Ja, also im Moment läuft es ja generell auch für ihn nicht so sehr. Und ich bin gespannt, ob er jetzt nochmal auf den schnelleren Courts in Asien aufdreht, ob das jetzt nochmal seinem Spiel zuträglich ist oder ob er dann nach der Saison wirklich mal in Medias Res gehen muss und schauen, wie die Sache weitergeht ohne das Surf. Also wir können ja sagen, nach seiner längeren Verletzungspause ist das ja anscheinend wirklich verloren gegangen, obwohl oder trotz dessen, dass er mal 1, 2 gute Phasen in diesem Jahr hatte, aber es ist weg. Und dann ist die Frage, was ist er ohne das Surf? Das wird spannend sein. Und mehr kann man, glaube ich, zu dem Moment nicht sagen. Dafür heilt die Krise ja auch jetzt schon lang genug an.
Ja, die Krise hält es tatsächlich schon sehr lange an. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich da wieder rauszieht. Und er ist auf seinen Aufschlag angewiesen. Und der Aufschlag kommt nicht. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die ist nicht so richtig gut. Kaspar Ruud hat im Moment auch kein Selbstbewusstsein, hat das Doppel heute gewonnen an der Seite von Carlos Alcaraz und war am Ende dann ganz froh, dass er mal wenigstens diese Punkte dazu beisteuern konnte. Seine Niederlage gegen Francisco Cerúndolo war schwach und Kaspar Ruud sucht im Moment auch seine Form.
Ja, und zu erstaunlich, weil er so gut ins Jahr gekommen ist, gerade auf Hartplätzen. Und naja, man muss natürlich sagen, er hatte was hatte der bei den French Open? Parasitenerkrankung, irgendwie sowas, ne? Wo er dann doch so 11 Tage nachher, nach dem Halbfinale, da im Bett lag und man hat das Gefühl, von der Nummer ist er nicht mehr richtig zurückgekommen. Und wahrscheinlich hat ihm auch Olympia ein bisschen zugesetzt, wo er eben ein durchaus machbares Viertelfinale gegen Ujjal Aliassime nicht gewonnen hat. Ich meine, dann wäre unter Umständen sogar ein Olympiatitel für ihn drin gewesen, hat er nicht geschafft. Und ich glaube, für ihn trudelt die Saison jetzt vermutlich so ein bisschen aus. Und dann gucken wir mal, ob es ihm nächstes Jahr auf dem Sand besser gelingen wird.
2 Sachen noch, die wir dazu sagen können. Der Laver Cup ist das allererste Event in der Karriere von Daniil Medvedev, das er 2-mal gewonnen hat.
Ohne jetzt allzu viel in diesem Jahr dazu beizutragen.
Nee, ohne zu viel beizutragen, aber er hat zum ersten Mal in seiner Karriere einen Pokal 2-mal gewonnen. Und das ist ja dann auch mal ganz nett für ihn. Und die ATP und der Laver Cup haben am Rande des Turniers bekannt gegeben, dass sie auch die nächsten 5 Jahre eine Kooperation haben werden. Also, dass die nächsten 5 Jahre der Laver Cup auch im Rahmen des ATP-Turnierkalenders ist und dass die zweite Woche nach den US Open dafür bereitgehalten wird. Und das ist tatsächlich in diesem engen, also vollgesteckten Kalender tatsächlich etwas, was durchaus beachtenswert ist. Und nächstes Jahr ist die Davis Cup Gruppenphase wieder nach den US Open, dann wieder von den US Open nach Europa oder nach Shanghai fahren zum Davis Cup, dann wieder zurück nach San Francisco. Auch das werden wieder durchaus Reisebeschwerden sein. Naja, wir werden nächstes Jahr die gleiche Diskussion wieder.
Ja, so ist es halt. Ne?
So ist es. Wir machen jetzt nochmal ein kleines Break, dann gehen wir über die Turniere durch, die bei den Herren noch laufen, und dann werden wir noch ein paar News haben. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Zwei Turniere laufen im Moment in Hangzhou und in Chengdu. Und diese Turniere laufen und gehen noch bis Dienstag, und auch die nächsten Turniere werden erst Mitte der Woche anfangen, weil man der ITF so ein bisschen entgegengekommen ist und die Woche etwas später begonnen hat, damit die Spieler die Möglichkeit haben, bei ihren Ländern den Davis Cup zu spielen und dann genügend Reisezeit haben, um nach China bzw. nach Asien zu kommen. Zwei Turniere laufen in Chengdu und Hangzhou, und in Chengdu sind die Halbfinals jetzt zustande gekommen. Lorenzo Musetti gegen Alibek Kachmasov und Jannik Hanfmann gegen Jerry Shang. Jerry Shang heißt eigentlich Yun Cheng Shang, aber er hat gesagt, das ist sein Spitzname, Jerry Shang, deswegen nenne ich ihn auch Jerry Shang. Lorenzo Musetti hat sich durchgesetzt gegen Chris O'Connell, 7-6 im dritten Satz, gegen Adrian Manarino, 6-2 im dritten Satz. Das war eine enge Nummer für den an 1 gesetzten. Alibek Kachmasov, das ist einer, der nicht dazu... Ja, der so ein bisschen die Woche seines Lebens hat. Noch nie in einem Halbfinale gestanden, eines ATP-Turniers, noch nie im Viertelfinale gestanden. Hat in der ersten Runde gegen Alexander Kovacevic gewonnen, dann gegen Taro Daniel und dann jetzt gegen Nicolas Jarry. Die schnellen Bedingungen kommen ihm sehr entgegen hier, Kachmasov. Ich gebe zu, ich habe ihn vorher auch noch nicht gesehen. Hast du ihn vorher schon gesehen?
Nein, natürlich nicht. Also, soll jetzt gar nicht böse klingen, aber nee, da gehöre ich nicht zum Challenger-Corner-Team dazu. Irgendwo ist bei mir dann Schluss, und ich habe den Namen vorher noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also den Namen kannte ich, aber ja.
Ja, also coole Geschichte für ihn, keine Frage. Und bin gespannt, wie das Turnier ausgeht. Er hat jetzt auch nochmal nachgeschaut. Musetti ja in diesem Jahr zwar fantastisch gespielt und die Bronzemedaille gewonnen bei Olympia und eben Halbfinale in Wimbledon, aber noch kein Turnier gewonnen. Und von daher, für ihn wäre das natürlich eine tolle Sache. Und für alle drei anderen wäre es so ein bisschen mit der Moment der Karriere. Also Jerry Shang wird wahrscheinlich noch einiges reißen und irgendwann mal in Top 20 stehen und was weiß ich. Aber für Hanfmann und Kachmasov, hast du ihn jetzt auch genannt, ne? Wäre das, denke ich, mit die Woche der ganzen Karriere. Also das erhöht dann natürlich auch den Druck, und ich bin gespannt, ob Musetti das trotz der Bedingungen, die ihm eigentlich nicht liegen, dann runterspielen kann. Das war auch eine der Fragen, die man stellen konnte. Kann er das, was er auf Rasen und auf Sand gezeigt hat, transportieren? Weil dann wird er ein Top-10-Spieler. Das ist jetzt schon mal ein Zeichen dahingehend, aber ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass er das Turnier hier am Ende wirklich siegreich beendet.
Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich würde immer noch Lorenzo Musetti als den Top-Favoriten hier sehen. Aber Jerry Shang zum Beispiel ist jemand, der jetzt schon unter den Top 60 ist, der ja von IMG dann auch gesponsert wird und einer von drei Top-100-Spielern aus China jetzt ist. Neben Zhang Zhizhen und Bun Yunxiao Kete, den wir nach Claire noch gerade besprechen werden. Ein Spieler, der auch in dieser Woche reden gemacht hat, ist auch egal. Auf jeden Fall, Jerry Shang trifft im Halbfinale auf Jannik Hanfmann. Und wenn ihr das jetzt hört, ist das Match vielleicht schon vorbei. Jannik Hanfmann, der hatte in dieser Woche einiges an Punkten gut zu machen, und er hat diese Punkte gut gemacht. Nach einer guten Davis-Cup-Woche, die er letzte Woche gespielt hat, hat er hier gute Siege gehabt. Shintaro Mochizuki in der ersten Runde, dann Giovanni Mpoci-Perica in drei Sätzen besiegt und dann Pedro Martinez heute in zwei Sätzen. Und Jannik Hanfmann hat sich damit wieder unter die Top 100 gespielt und wird damit relativ sicher dann auch bei den Australian Open wieder im Hauptfeld stehen, nachdem er zu den US Open in die Quali musste. Und das ist gerade für jemanden wie Hanfmann ja extrem wichtig.
Ja, ich würde sagen, das wiederholt sich auch so ein bisschen, was wir jetzt 3, 4, 5 Mal gesehen haben. Er ist irgendwo zwischen dem 70. und 150. besten Spieler auf der Welt. Und jetzt hat er es in den letzten Jahren meistens durch 2, 3 richtig gute Resultate geschafft, das Jahr in den Top 100 zu beenden und am Großteil der Grand Slam Turniere teilzunehmen. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Und er hat ein paar Ausrufezeichen gesetzt, auch mal bei Masters Turnieren. Und wahrscheinlich wird das jetzt noch 1, 2 Mal so weitergehen. Und der wird sich jetzt wahrscheinlich bedankt haben, dass er den Davis Cup bei ja quasi direkt in der Woche davor hatte und sich so ein bisschen an die ganzen Umstände gewöhnen konnte. Und er hat ja auch, würde ich sagen, so ein bisschen wie Haddad Schmeier jetzt von den letzten 8 bis 10 Wochen nochmal so richtig profitiert. Und ja, wäre nicht überrascht, wenn wir den jetzt noch 2 Jahre oder so in den Top 100 sehen. Wahrscheinlich ewig wird es nicht mehr machen, aber spielt sich halt eine richtig gute Karriere zusammen.
Janik Hanfmann trifft auf Jerry Chang und Alibek Kachmasov gegen Lorenzo Musetti, das im Halbfinale hier in Hangzhou. Es ist ein alter Bekannter wieder da, Marin Cilic. Und hat er nach seiner langen Verletzungspause entweder etwa auch die Nerven wieder gefunden? Weil er hat im Viertelfinale gegen Yasutaka Uchiyama, hat er 2 Matchbälle abgewehrt und 7-6 im dritten gewonnen. Vorher hat er gegen Yoshihito Nishioka gewonnen und gegen Zachary Swider, auch in 3 Sätzen. Marin Cilic nach langer Verletzungszeit wieder zurück und gleich mit so einem Turnier, ich glaube, das wird ihm viel Selbstvertrauen geben.
Ich glaube, die einzige Frage bei dem ist, erhält der Körper?
Ja.
Also der hatte jetzt über die letzten 5-6 Jahre 2 größere Verletzungsperioden. Eigentlich ist das ja so ein bisschen die dritte. Er ist aus den anderen teilweise auch sehr gut wiedergekommen. Ich meine, er hat immerhin ein Viertelfinale damals ja bei den French Open nochmal, oder war es sogar ein Halbfinale, muss ich gleich nochmal nachgucken, gespielt und ist immer noch jemand, der Top 20 Tennis spielen kann, nur ist er halt dauerverletzt und tja, da müssen wir einfach abwarten. Vielleicht haut er hier noch einen raus und holt sich den Titel, wobei Nakashima könnte ein bisschen der eine Schritt zu weit sein. Aber es ist natürlich schon nochmal für ihn eine coole Sache, war jetzt ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil eben in China und das Ganze jetzt eher Mitte der Woche zu Ende gehen wird. Aber für ihn auf jeden Fall nochmal eine coole Sache.
Brandon Nakashima ist ein Halbfinalgegner, der ist im Moment in einer wirklich bärenstarken Form und auch letzte Woche beim Davis Cup so richtig gut gespielt. 7-5-6-3 gegen Rinki Jikata gewonnen, vorher gegen Coleman Wong aus Hongkong gewonnen und steht hier im Halbfinale. Im anderen Halbfinale spielen Zhang Zhizhen und, den habe ich eben schon vorgestellt, Yunchao Keite Bu. Das ist der 3. Top-100-Spieler, den China jetzt hat und das ist eine ziemlich starke Geschichte und damit habe ich nicht gerechnet. Der hat nämlich in den letzten Monaten seinen Durchbruch gefeiert, hat hier Karen Khachanov in der ersten Runde besiegt und dann Michael Kukushkin. Vorher hatte, beziehungsweise in dessen erster Runde Karen Khachanov, Hugo Gaston, Khachanov und Michael Kukushkin. Sehr viel Erfahrung, die Buda auf seinem Weg ins Halbfinale besiegt hat. Ja, hat geweint spannend. Heute nach seinem Viertelfinalsieg.
Ist auch eine coole Geschichte für ihn. Und eben, ich hatte jetzt auch nochmal nachgeguckt auf Wikipedia, weil eigentlich schreibt man den Namen ja zusammen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, warum, weil er eben mongolischer Herkunft ist und irgendwie zur mongolischen Minderheit in China gehört. Und daher im Tableau, jetzt zum Beispiel auf Wikipedia, da gucke ich oder verfolge ich eben auch die Turniere, da wird das Bu und das Yushanokete auseinandergeschrieben, aber eigentlich wird es anscheinend auch phonetisch zusammen. Also spannende Geschichte, jetzt nicht super interessant, aber habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ist er jetzt auch ein Typ mit einer gewissen Ausstrahlung und bin gespannt, ob wir da jemanden erleben, der jetzt wirklich so ein bisschen dieses Kontingent an chinesischen Männerspielern auffüllt. Also Zhang Zhizhen glaube ich immer noch, wenn der mal richtige Erfolge hätte, dass der hat Potenzial zum absoluten Superstar. Das ist ja ein richtig cooler Typ.
Und das damit könnte der chinesische Ben Shelton werden.
Ja, ich meine, man denke da auch an diese ganze Olympia-Geschichte. Mhm. Der stand ja mit im Finale damals im Mixed und der war ja so lässig und cool in dem Finale. Also ja. Meine Güte, was ein lockerer Typ irgendwie. Und ich glaube fast, dass er das Turnier hier gewinnt, aber ihr werdet es wissen, bringt jetzt auch nichts, das zu tippen.
Nee, bringt das auch nichts. Aber ich habe jetzt nochmal gerade nachgehört auf der ATP-Seite. Buin Chaketa heißt er.
Ja, also man lernt immer
noch. Wird er ausgesprochen, ne? Ja. Auf jeden Fall hat er den Namen so genannt, Buin Chaketa. Und deswegen nennen wir ihn so auch. Die Halbfinals in Hangzhou und in Chengdu stehen fest. Wir wissen zu dem Zeitpunkt leider noch nicht, wer das Turnier gewonnen hat. Wir haben noch ein paar News und da können wir gleich mit den Herren weitermachen, weil die Davis Cup Finals, die finden nämlich vom 19. bis 24. November in Malaga statt. Und wir haben jetzt die Auslosung hier bekommen und wir können über die Auslosung sprechen. Nämlich es gibt Die Auslosung: Italien gegen Argentinien, USA gegen Australien, Deutschland gegen Kanada und die Niederlande gegen Spanien. Deutschland traf entweder auf Kanada oder auf Spanien. Wenn das Team geschlossen nach Malaga kommt, also wenn Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dabei sind, dann traue ich ihnen zu, gegen Kanada zu gewinnen. Ansonsten sind sie natürlich die Außenseiter. Ich glaube, das Los ist trotzdem besser, als Spanien zu haben.
Ja, wahrscheinlich schon. Das Ding ist natürlich, Kanada ist in den letzten Jahren immer so ein bisschen über sich hinausgewachsen in diesen ganzen Teamwettbewerben und hat eigentlich auch immer Top-Doppel am Start, weil alle gut bis sehr gut Doppel von denen spielen können. Also da wäre Deutschland nicht mal unbedingt Favorit. Und von daher werden sie wahrscheinlich schon ihre beiden Top-Spieler brauchen, um die Kanadier zu besiegen. Und die Spanier im Halbfinale sind natürlich auch nicht leicht. Also Deutschland geht da sicherlich als Außenseiter rein. Insgesamt ist ein ziemlich offener Wettbewerb und gefühlt würde ich sagen, sind eigentlich auch alle besten Teams, vielleicht bis auf die Briten, hier am Start.
Also wenn, ja, also die 8 besten Teams sind, glaube ich, wirklich am Start und dass Großbritannien nicht dabei ist, ich glaube, das hat die selber sehr geschmerzt. In Manchester haben sie es nicht geschafft, gegen Kanada und Argentinien sich durchzusetzen und haben nur gegen Finnland gewonnen und dass die nicht dabei sind, ich glaube, das wird ihnen selber sehr, sehr wehtun, gerade auch, weil sie mit dem besten Team dabei waren. Andy Murray ist nicht mehr dabei, aber es waren Dan Evans und Jack Draper dabei und Dan Evans war nach seinen furiosen US Open war er und nach dem Olympiaturnier war er vielleicht dann auch nicht so richtig mehr gut dabei. In der Gruppe C in Zhuhai haben sich USA und Deutschland qualifiziert, in der Gruppe B Spanien und Australien und in der Gruppe A war Italien dabei, die haben alle 3 Spiele gewonnen und dahinter hat sich dann Niederlande mit einem Sieg im allerletzten Doppel gegen Brasilien noch für diese Finals qualifiziert und ja, als das einzige Team, vielleicht noch Frankreich, die fehlen, aber Großbritannien fehlt, glaube ich, wirklich. Ansonsten sind das die besten 8 Teams und dann werden die Billie Jean King Cup Finals und die Davis Cup Finals vom 14. bis 25. November in Malaga stattfinden. Ich werde die komplette Zeit vor Ort sein und da wird es zwischendurch dann auch noch sicherlich den ein oder anderen Podcast dazu geben. Das zu den Davis Cup Finals. Jetzt haben wir noch ein paar Coach-Nachrichten, die haben wir gar nicht so häufig, aber jetzt hat es in den letzten 2 Wochen ziemlich geballt gegeben. Naomi Osaka hat sich von ihrem Coach Wim Fissett getrennt. Beide haben sehr positiv und sehr wertschätzend übereinander gesprochen, als sie ihre Trennung bekannt gegeben haben. Aber Naomi Osaka hat gesagt, ich habe mir ein kleines bisschen mehr versprochen und ich brauche vielleicht jetzt mal einen neuen Input. Dann gab es sofort das Gerücht, dass Patrick Mouratoglou vielleicht ihr neuer Coach werden könnte. Und jetzt gab es Fotos vom Flughafen in Beijing, wo Naomi Osaka angekommen ist. Und wer war an ihrer Seite? Patrick Mouratoglou. Und ja, er ist ein Spieler für die ganz großen Spielerinnen und Spieler. Er hat sich auch Serena Williams damals gecoacht. Aber damit habe ich selber nicht gerechnet. Du?
Ja, das ist ja das Kuriose an der Nachricht, ne? Und man hätte gedacht, sein Ruf ist ruiniert nach der Halep-Geschichte. Ist er aber anscheinend nicht. Und ich finde es wirklich, wirklich schräg. Und er ist halt unglaublich gut darin, sich immer wieder ins Spiel zu bringen und eben auch in jedem Foto exakt da zu stehen, wo er stehen muss, um das Maximum als Influencer da rauszuholen. Und jetzt kann man natürlich sagen, er hat damals Serena geholfen, aus einer Schaffenskrise heraus nochmal ein Selbstvertrauen zu finden. Und vielleicht schafft er das hier auch. Aber ja, ich hätte das jetzt wirklich nicht erwartet, dass er nochmal so einen großen Gig bekommt und dass Osaka gerade ihn nimmt. Aber gut, man kann, also es macht es jetzt nicht unspannender in den nächsten Wochen, sagen wir so.
Nee, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass er weiterhin groß in dem Geschäft sein wird. Er hat ja auch eine extreme Art, sich selber zu vermarkten und das kann er ja wirklich enorm gut.
Ja, ich war jetzt erstaunt, dass gerade Osaka auf ihn zurückgreift.
Ja.
Still, leise, klar, schon entschlossen, aber hat ja mit ihm auch eine gemeinsame Geschichte, dieses berühmte US Open Finale, wo er eigentlich alles anfing, dass er Serena gecoacht hat auf sehr offensichtliche Art und Weise und daraus dann dieser ganze Hexenkessel entstanden ist. Und da hätte ich gedacht, das ist vielleicht noch ein bisschen böses Blut seit damals, aber anscheinend ja nicht.
Scheint nicht so zu sein, nein. Also das ist eine Geschichte, die anscheinend, wo genug Wasser dann den Hudson River runtergeflossen ist seit den US Open.
Ja, also spannender Teil ist natürlich jetzt, dass Wim Fissett frei ist. Wir kommen gleich drauf, wer noch sich getrennt hat aus der absoluten Weltspitze. Er ist auch jemand für Rybakina. Ich glaube, es wäre das perfekte Profil von dem, was wir bisher in seiner Karriere gesehen haben. Und der, glaube ich, wird sehr viel Geld verlangen. Ich bin gespannt, wer bereit ist, das auf den Tisch zu legen.
Das ist übrigens eine Geschichte, die ich dann auch gehört habe, dass er dann doch einer der teureren ist, Wim Fissett. Und Elena Rybakina hat momentan gesundheitliche Probleme, hat jetzt auch Beijing nochmal abgesagt, hat ja auch Seoul abgesagt und kommt wahrscheinlich auf dem Asien-Swing gar nicht zurück. Und ob sie dann jetzt erstmal die nächste Spielerin von Wim Fissett sein wird, weiß ich nicht. Aber es könnte, natürlich der neue Arbeitgeber könnte auch Coco Gauff sein oder die neue Arbeitgeberin. Die hat sich nämlich jetzt nach 14 Monaten von Brett Gilbert getrennt. Und das dann auch auf sehr wohlwollende Art und Weise haben sie gesagt, ja, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Wir hatten einen unglaublichen Lauf und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, schrieb Coco Gauff dann bei X beziehungsweise bei Twitter. Und ja, Brett Gilbert, der ja mit Andrea Agassi große Erfolge damals gefeiert hatte als sein Coach, hat sie zum US Open-Sieg geführt, beziehungsweise sie hat sich selber zum US Open-Sieg damals gespielt, aber durchaus hat er so ein bisschen Fokus von ihr genommen, wo sie vielleicht ein bisschen ruhiger auf die US Open vorbereiten konnte. Und dass die beiden jetzt nicht mehr zusammenarbeiten, verwundert mich jetzt nicht unbedingt, weil die letzten Monate waren, glaube ich, nicht im Sinne von Coco Gauff.
Ja, man kann ja einfach zusammenfassen, sie hat technisch keine Fortschritte gemacht und da ist er, glaube ich, aber auch nicht der richtige Coach für. Er war perfekt für diesen Lauf am Anfang. Das ist ihm ja auch mehrfach gelungen, das ist ihm mit Agassi gelungen, das ist ihm mit Roddick gelungen, das ist ihm eigentlich auch mit Murray damals gelungen, ist ihm jetzt wieder gelungen. Er bringt, glaube ich, sowas zwischen Entschiedenheit und Unbekümmertheit rein und das reicht dann für diesen fantastischen Start und da hat sie davon profitiert und hat ganz, ganz viel Laster von ihren Schultern runternehmen können, weil nie irgendwann jemand fragen wird, wann gewinnst du dein erst Grand Slam Turnier. Nur wenn sie oben dran bleiben will, wenn sie hinzustoßen will zu Świątek und
Sabalenka,
natürlich, dann wird sie sich verbessern müssen. Das ist ja keine Frage. Sie ist in diesem Jahr abgeschüttelt worden. Sie ist eigentlich auch von Rybakina abgeschüttelt worden, die halt nicht regelmäßig gespielt hat. Und wenn sie aufschließen will, muss sie besser werden. Und das, glaube ich, kann sie nur mit jemandem, der ihr ja auf der Vorhand irgendwas beibringt, was hilft, diesen Schwung zum Erfolg zu führen. Ich weiß nicht, ob Fissett da der Richtige ist, aber irgendwer wird kommen müssen und ihr da nochmal zur Seite stehen. Vielleicht muss sie auch nochmal eine längere Pause machen. Aber immerhin, das größte Problem mit dem nicht Grand Slam-Titel ist ja jetzt schon mal vom Tisch seit über einem Jahr.
Ja, das ist vom Tisch. Und es wird sehr, sehr spannende nächste Wochen geben, wo dann das Trainerkarussell, das Trainerinnenkarussell dann auch nochmal stark angeworfen wird. Einer, der wahrscheinlich erstmal einen Trainer weiter behalten wird, das ist Jan-Lennard Struff. Und der hat jetzt etwas überraschend und auf seine sehr unprätentiöse Art nicht so überraschend beim DTB bekannt gegeben, dass er und Carsten Ariens jetzt getrennte Wege gehen. 9 Jahre haben die beiden zusammengearbeitet und das war eine der unauffälligsten Zusammenarbeiten, die man so erlebt hat, weil Carsten Ariens ein sehr, sehr ruhiger Typ ist, ganz anders als Marvin Nintuschiel, der zweite Coach ist, und wahrscheinlich jetzt dann auch der weitergehende Coach bleiben wird von Jan-Lennard Struff. Aber die haben jetzt nach 9 Jahren gesagt, okay, wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen ab dem Ende des Jahres. Sie haben also sich jetzt nicht sofort getrennt, sondern haben gesagt, ab dem Ende des Jahres. Ich könnte mir auch vorstellen, aber das ist alles nur meiner Fantasie entsprungen, da sind keine Fakten dahinter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Carsten Ariens dann auch gesagt hat, nach 9 Jahren, jetzt reicht's dann auch und dass man vielleicht sich miteinander abgesprochen hat, ja, vielleicht braucht's einfach jetzt mal wieder neue Impulse oder so.
Ist ja auch perfekt für beide gelaufen.
Ja.
Also für Struff, ich finde, er hat mehr erreicht, als man erwarten konnte. Und Ariens hatte seine nicht ganz glückliche Zeit als Davis Cup Kapitän. Mhm. Und hat jetzt ja wirklich bewiesen, dass er dem Spieler helfen kann, so ziemlich das Maximum rauszuholen. Und der wird sich nicht so viel Sorgen machen müssen, der wird schon einen anderen Arbeitgeber finden.
Ja, davon gehe ich auch aus. Vielleicht will er ja auch wieder ein bisschen mehr in die Basisarbeit und ein bisschen mehr zu Hause sein. Ist ja dann doch auch eine Geschichte, dass sie sehr aufreibend ist, auch als Coach. Wenn man mitreisen will, auch der Coach. Die Trainerinnen haben auch wenig Freizeit und sind dann immer als Angestellte da und sind natürlich auch so ein kleines bisschen dafür verantwortlich, wie der Spieler die Spielerin spielt. Und bei Niederlagen, ja, gibt es dann auch immer die Frage, ist das noch der richtige Trainer und so weiter. Bei Carsten Ahrens und Jan-Anna Struff gab es die Frage nie. Also ich habe in den 9 Jahren nie gedacht, braucht er jetzt vielleicht mal einen neuen Trainer oder so. Es lief einfach sehr, sehr gut. Und was Carsten Ahrens halt gesagt hat, finde ich halt auch ziemlich cool. Carsten Ahrens hat gesagt, es waren 9 Jahre, in denen Jan und ich so viel miteinander geteilt haben. Es war für mich eine sehr inspirierende und bereichernde Zeit. Jan ist ein wunderbares Beispiel für einen Profi, der verstanden hat, wie der Weg zu einer erfolgreichen Karriere aussieht. Hartes tägliches Training, guter Umgang mit Widerständen und ein eingespieltes professionelles Team. Man kann Jan Struff nichts vorwerfen, was sein Team angeht. Das besteht wirklich seit Jahren. Das war noch die Nachricht zu Jan Struff. Und damit haben wir die Folge für heute dann schon wieder zusammen geschustert, sind etwas mehr als 1,25 Stunden geworden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky und bei Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per PayPal und per Steady. Genau, so hört es sich an. Da könnt ihr das tun und darüber würden wir uns auch sehr freuen. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen.
Genau, dann hat sich der Kalender auch wieder gefunden.
Genau.
Endet auch alles wieder an Tagen, an denen Sandtennisturniere enden.
Genau.
Und dann haben wir, glaube ich, auch schon Peking. Fängt ja jetzt irgendwann Mitte der Woche bei den Damen an. Mhm. Und noch irgendwas habe ich jetzt auch nicht mehr vom Kopf. Irgendwas Wichtiges bei den Herren.
Am 6. Oktober das Pekinger WTA 1000 endet da auf jeden Fall. Und dann werden wir wieder über Tennis berichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.